Die Ernährung mit Omega-3-Fettsäuren, so glaubt Crawford, war der ernährungsphysiologische Anstoß, um eine sprungartige Zunahme der Gehirnmasse in Gang zu setzen. Nicht nur Fische, auch Milch und Fleisch enthielten einst hohe Mengen dieser guten Fette. Die wilden Verwandten der Kühe, die Büffel in Busch und Savanne, hatten üppige 30% an Omega-3-Fetten in Milch und Fleisch, wie eine schon 1968 im Wissenschaftsblatt Lancet veröffentlichte, aber seitdem in Vergessenheit geratene Studie ergab. Heute herrscht oft wieder Mangel an den guten Fetten. Denn seit einiger Zeit geht es mit der Omega-3-Versorgung stetig abwärts. 80% der Amerikaner etwa sind unterversorgt mit dem hirnwichtigen Stoff. Der Grund dafür ist die moderne Lebensmittelproduktion. Die industrielle Landwirtschaft hat den Omega-3-Gehalt der Nahrungsmittel stetig verringert, unter anderem, weil die Nahrungsmittelkonzerne das feine Fett nicht mögen. Das Agribusiness, sagt Artemis P. Simopoulos, Präsidentin des Staatlichen Zentrums für Genetik, Ernährung und Gesundheit in Washington, hat zum Rückgang der Omega-3-Fette bei den Tierkörpern beigetragen. Ursache sei zum einen das Streben nach hohen Produktionsmengen, das zu geringeren Omega-3-Gehalten bei Fleisch, Milch, Eiern, Gemüse und sogar bei Fisch geführt hat. Die Fische aus modernen Aquakulturen haben bis zu 30% weniger Omega-3-Fette als ihre wilden Kollegen. Der Nahrungsmittelindustrie aber kommt dieser Rückgang sehr gelegen. Denn die Fabriken und Supermarktketten sind ohnehin nicht sehr scharf aufs feine Fett. Denn diese Fette, im Fachjargon auch PUFA genannt, Polyunsaturated Fatty Acids, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sind so empfindlich, dass sie schnell verderben. Sie halten nicht so lang, wie es die Supermarktketten gerne hätten. Alle Produkte mit diesen sehr langkettigen Fettsäuren verkürzen die Haltbarkeit, monierte das Fachmagazin Agrofood Industry Hightech. Bei einer Konferenz in der Schweiz im Jahre 2001 klagten nach einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung die anwesenden Fachleute über die feinen Fette. Wenn nur diese Puffers nicht wären, stöhnte Matthias Manzi von der staatlichen Schweizerischen Agrarforschungsanstalt in Zürich-Reckenholz. Solches Fett ist für die Herstellung von Dauerwurstwaren, Salami, aber auch für die Herstellung langhaltbarer, küchenfertiger Produkte, tiefgekühlte Pizza, nicht geeignet. Das ist bedauerlich, vor allem für die Konsumenten. Wenn wir zu wenig Omega-3-Fettsäure zu uns nehmen, sind die Folgen verheerend, sagt Michael Crawford. Die Kapazität des Gehirns nimmt nicht mehr länger zu, sondern tatsächlich ab. Hören Sie dazu Kapitel 1. Und vor allem, geistige Defekte befinden sich auf dem Vormarsch. Viele Persönlichkeitsstörungen gehen häufig mit einem Mangel an solchen Fetten einher. Ich glaube, ein erhöhter Omega-3-Anteil in unserer Ernährung könnte bewirken, dass Depressionen und andere psychische Erkrankungen seltener vorkommen, sagt Professor Andrew Stoll von der Harvard Medical School in Boston im US-Staat Massachusetts. Der wissenschaftliche Beweis stünde zwar noch aus, meint der Professor, aber es zeigte sich in vielen Untersuchungen, Depressionen sind oft mit kleinen täglichen Fettportionen positiv zu beeinflussen. Auch bei manisch-depressiven, bei hyperaktiven Kindern, ja sogar bei chronisch-aggressiven Straftätern bewirkten simple diätische Maßnahmen überraschende Verbesserungen. Hören Sie dazu Kapitel 6 und 7. Nun ist es sicher falsch, Persönlichkeitsstörungen oder gar psychische Krankheiten ausschließlich auf Mangelerscheinungen oder Disharmonien in der Hirnchemie zurückzuführen. Und es wäre auch etwas zu schlicht, solche Störungen ausschließlich durch Eingriffe in das Zusammenspiel der Botenstoffe heilen zu wollen. Der Mensch ist keine Marionette der Moleküle. Andererseits, bisher wurde gerade dieser Aspekt vollkommen vernachlässigt. Die neueren Erkenntnisse der Neurowissenschaftler lenken jetzt das Augenmerk auf die Gefühlssubstanzen, auf die Chemie des Charakters gewissermaßen. Hören Sie dazu Kapitel 8. Die Aggressionen beispielsweise sind punktgenau im Gehirn zu lokalisieren. Zumindest hinter der impulsiven Form der Aggressionen stecken vermutlich Fehler in jenen Schaltkreisen des Gehirns, mit denen wir unsere Gefühle regulieren, sagt der Forscher Richard Davidson von der Universität von Wisconsin in Madison. Das kann organische Ursachen haben, ausgelöst durch Verletzungen, wie etwa bei jenem bedauernswerten Fines Gage, bei dem eine meterlange Eisenstange das Gefühlszentrum auslöschte. Hören Sie dazu Kapitel 8. Der amerikanische Hirnforscher Antonio R. Damasio berichtet auch von jungen Leuten, die in früher Kindheit am Stirnhirn verletzt wurden und sich zu Soziopathen entwickelten. Bei Mördern setzt offenbar die Gefühlskontrolle aus. 1998 hatte Adrian Raine von der Universität von Südkalifornien die Hirnaktivität von 41 Mördern untersucht und festgestellt, dass bei jenen, die im Affekt getötet hatten, Teile der Verstandeszone, des sogenannten präfrontalen Kortex, auffallend wenig aktiv waren. Ein Teil der Amygdala hingegen, dem sogenannten Mandelkern, war besonders aktiv, jene Zone also, die verantwortlich ist für die Verarbeitung negativer Gefühle wie Angst oder Furcht. Das Stirnhirn ist wie eine Notbremse, sagte Raine, und bei Gewalttätern ist diese offenbar ausgeschaltet. Auch das sogenannte Glückshormon Serotonin spielt eine Rolle. Bei Männern, die aggressiv reagieren, scheint das Serotoninsystem im Stirnhirn gestört und die Gefühle geraten außer Kontrolle.